herzlich willkommen zu der heutigen Sendung, wo es ums gottgeweihte Leben geht. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Zwar sind wir jetzt im Jahr von der Barmherzigkeit, aber immer noch auch im Jahr von der Gottgeweihten, und das bis zum 2. Februar. In den letzten Monaten haben Sie immer wieder wunderbare Beiträge über das gottgeweihte Leben gehört. Und heute sind wir wieder so weit und wir sind im Gespräch mit einem geweihten Priester, der auch Medienschaffender ist. Und vielleicht kennen Sie sogar ihn, den Pater Johannes Maria Schwarz, von seinen originellen kreativen Fernseh- und Internetbeiträgen. Aber heute ist der Pater Johannes nicht im Fernsehen, sondern er ist mit uns zugeschaltet über das Telefon. Und so möchte ich Sie, Herr Pater Johannes, bei Radio Maria Deutschschweiz ganz herzlich willkommen heißen. Guten Morgen, Pater Johannes.
Guten Morgen und grüß Gott. Einen lieben Gruß aus dem schönen Wienerwald, wo heute die Sonne scheint, auch wenn es kalt ist, hinüber in die Schweiz.
Pater Johannes, ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Pater Johannes hat Jahrgang 78, hatte seine Ausbildungsschwerpunkte zunächst in bildender Kunst und im Schauspiel gemacht. Nach der Kunstmatura am Adelbart Stiftergymnasium begann er das Philosophie- und Theologiestudium am Internationalen Theologischen Institut, vormals in Gamming, Niederösterreich. Dann 2004 erwarb er das Lizenziat und 2006 das Doktorat in der Schweiz in Lugano. 2004 wurde er zum Priester geweiht und wirkte im Anschluss bis 2013 als Kaplan in der Pfarrei St. Josef Triesenberg im Erzbistum Vaduz. Von Mai 2013 bis August 2014 pilgerte er zu Fuß von Liechtenstein nach Jerusalem und wieder zurück. Seit 2007 ist er Gastprofessor am Internationalen Theologischen Institut in Niederösterreich und als Vorsitzender von CAT Media und war auch Initiator zahlreicher katechetischer Medienprojekte. Heute arbeitet er in der Funktion als Subregens im Priesterseminar Heiligenkreuz im schönen, heute sonnigen Wienerwald. Ja, so viel zur Vorstellung von Pater Johannes. Pater Johannes, was hätten Sie als Bube oder als Junge gesagt, wenn jemand meinte, du wirst dann mal Priester? Was hätten Sie gesagt, Pater Johannes?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte wahrscheinlich geschmunzelt, denn das hätte ich mir damals sicher nicht vorstellen können. Ich bin zwar aufgewachsen in einer katholischen Familie, aber die Glaubenspraxis war so wie vielerorts eine, die nicht sehr tief gegangen ist. Und mein geistiges Leben hat erst begonnen, später, mit ungefähr 16 Jahren. Und so weiß ich gar nicht, was ich genau gesagt hätte. Ich wollte immer Naturforscher werden. Ich wollte immer die Wirklichkeit ergründen. Und wenn man mir das schmackhaft gemacht hätte, vielleicht hätte ich mich dann auch an diese Gottesfrage herangetraut.
Da sind wir dann gespannt, wie es aussieht bei der Berufungsgeschichte. Das wird aber eher am Ende des Beitrages sein. Pater Johannes, heute sind Sie Subregens im Stift Heiligenkreuz, also im Priesterseminar. Können Sie uns da ein Porträt machen?
Also es gibt im schönen Tal hier im Wienerwald, seit es von Leopold gegründet wurde, vom heiligen Leopold, dieses Stift. Im Jahre 1133 wurden hier Zisterzienser angesiedelt. Und seit 1802 gibt es eine Ordenshochschule. Und seit 1975, wir haben gerade unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert, gibt es auch eine Priesterausbildungsstätte, das sogenannte Leopoldinum, das, als es gegründet wurde, Rudolfinum hieß und ein Sonnenaugenmerk hatte auf dem zweiten Bildungsweg. Also es sollte Männern im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil hat Bischof Rudolf Graber versucht, ein bisschen dieses Charisma auch einer frommen Seele, einer Mystikerin aus der Steiermark zu fassen, Maria Sieler, und hat diese Priesterausbildungsstätte hier gegründet für den zweiten Bildungsweg. Das heißt, für Männer, die schon einen Beruf erlernt hatten und dann später erst den Ruf zum Priestertum verspürt haben, damit die eine Möglichkeit haben, auch zu studieren, hat er zuerst in Schwarz, in Tirol, ein Haus gegründet, das dann als Ganzes nach kurzer Zeit übersiedelt ist, hierher an die Ordenshochschule in Heiligenkreuz. Und es war dann sehr lange ein Seminar, das geführt wurde vom Bistum Regensburg, bis es dann vor einigen Jahren übergegangen ist in die Trägerschaft des Stiftes. Und somit heute, Regensburg hat sich zurückgezogen aus der Priesterausbildung hier und hat das zusammengelegt mit einem Seminar, das sie selbst auf dem eigenen Gebiet hatten. Und so blieben trotzdem sehr viele Seminaristen, die damals studiert haben, auch für andere Diözesen. Und das Stift hat die Trägerschaft übernommen und diesen jungen Männern und auch älteren Männern, der Älteste war, an den ich mich jetzt in jüngerer Zeit erinnern kann, auch wenn er vor mir war, der war 75 Jahre alt und hat sich auf die Priesterweihe vorbereitet. Also eine bunte Gruppe von Jungen, die von der Matura kommen heutzutage und auch welchen, die spät gerufen sind, noch diesen Dienst in den Weinberg des Herrn noch zu gehen. Denn zur späten Stunde, wie wir aus dem Evangelium wissen, gibt es immer noch Arbeit und es gibt auch immer noch einen Lohn.
Wie viele Seminaristen sind bei euch im Seminar?
Es sind aktuell 38 Seminaristen im Seminar, die im Alter sind eben von 19 bis 55.
Und dann sogar auch von der Schweiz, habe ich gehört.
Wir haben sogar ein paar Schweizer bei uns, ja, das stimmt. Und die werden immer genötigt, uns gute Schokolade mitzubringen aus der Eidgenossenschaft. Wir hoffen dann wieder, dass nach Weihnachten die nächste Ration bei uns eintrifft. Aber wir haben im Moment einige Seminaristen aus dem Bistum Chur.
Schön. Jetzt, Pater Johannes, wie sieht denn Ihre Tätigkeit aus als Subregens?
Also ich bin als Subregens so etwas wie die linke Hand des Regens. Natürlich tragisch, wenn er Rechtshänder ist, aber ich versuche ihn in seiner Arbeit zu unterstützen. Es gibt ein sogenanntes Forum Internum und ein Forum Externum im Priesterseminar. Das heißt, es gibt jene, die sich um die Formation, das ist die Hausleitung, die bemüht sich um die Formation dieser Männer auf das Priestertum hin. Und im Forum Externum, das ist eben der Regens und der Subregens, man schaut, ob es nicht, wie es im Humanum steht, im Studium steht und wie man hier etwas Unterstützendes geben kann. Während es dann das Forum Internum gibt, also den Spiritual, der hier vor allem für das geistige Leben zuständig ist, gemeinsam mit einem Assistenten, den wir hier haben. Das heißt, meine Tätigkeit beschränkt sich dann vor allem, diese Männer zu begleiten, auf diesem Weg zu schauen, was in der menschlichen Reife noch wachsen kann, auch im Studium das zu betreuen, damit das gut vorwärts geht. Das ist eigentlich die Aufgabe, meine dann als Subregens, den Regens dabei zu unterstützen.
Sie sagen, dass Sie die Seminaristen begleiten. Ist das eine geistliche Begleitung oder eher mehr in Bezug auf die Ausbildung?
Also jetzt eben durch das, dass sich das unterscheidet zwischen dem Forum Internum und Externum, ist es so, dass für die geistige Begleitung selbst, für die Beichte, die geistigen Gespräche ist der Spiritual zuständig. Bei uns ist es wirklich tatsächlich, einen äußeren Rahmen zu schaffen, in dem dieses Haus funktionieren kann. Die Kirche hat in ihrer Weisheit diese zwei Dinge auch ein Stück weit getrennt. Es soll niemand Angst haben, wegen auch der geistigen Nöte oder Sorgen, die er besprechen möchte mit jemandem, das nicht zu besprechen, weil er Sorge hätte, dass das sonst die Hausleitung über ihn befinden würde auf eine Weise und dann, dass er sich da verschließt. Die Kirche hat in ihrer Weisheit diese zwei Bereiche, Externum und Internum, getrennt. Und wie gesagt, also für uns ist es notwendig zu prüfen, ob jemand geeignet ist, und wir prüfen, also es gibt, wenn ich das ein bisschen so ausführen darf, es gibt im Prinzip vier Bereiche. Es gibt das Humanum, das heißt die menschliche Reife, das ist in der Persönlichkeit eine Reife, die notwendig ist, um dann priesterlich zu wirken. Es gibt eine geistige Reife, es gibt eine intellektuelle Reife, das heißt das Studium, und auch eine pastorale Befähigung, die jemand mitnehmen muss. Und die Hausleitung, vor allem in der Person des Regens und unterstützend dann durch den Subregens, sieht, ob in der menschlichen Reife Potenzial ist, etwas zu verbessern oder etwas zu vertiefen, jemandem etwas mitzugeben auf den Weg oder auch jemanden zu formen in einem guten Sinne. Dann gibt es das Studium, das zwar von der Hochschule her geführt und getragen wird, wo man aber begleitend versucht, das eine oder andere zu ergänzen, was für die priesterliche Ausbildung notwendig ist, beziehungsweise auch zu sehen, dass die Formation, die geistige Formation gut vorangeht und jemand die notwendigen Schritte macht. Und dann eben auch das pastorale Handwerkszeug zu geben, das heißt jene Dinge, die man braucht, wenn man draußen dann den Menschen dienen soll, dass man das erlernen kann. Mhm. Also das sind die Bereiche, die praktisch die Begleitung betreffen, die vom Regens und unterstützend vom Subregens erfolgen sollen.
Wie viele Seminaristen durchlaufen das ganze Studium oder die ganze Zeit und wie viele brechen das Studium ab?
Ich bin erst im zweiten Jahr hier, habe jetzt keinen Überblick über eine gehaltvolle Statistik. Es gibt immer wieder jemanden, der in der Prüfung feststellt, dass das nicht sein Weg ist oder auch man von kirchlicher Seite feststellt, dass er die Eignungen nicht mitbringt, die für den Dienst notwendig sind. Es gibt auch Menschen, die vielleicht eine Berufung haben zu einer anderen Lebensform, die genauso auf Gott ausgerichtet sein kann und genauso zur Heiligkeit führt, aber die nicht eine Priesterberufung ist. Mhm. Und das heißt, da gibt es ein Prüfen. In Heiligenkreuz ganz allgemein kann man Folgendes sagen: Wir haben sehr viele hier im Seminar, wo dieser erste Gedanke, Priester zu werden, nicht ein neuer ist oder schon ein bisschen sich gefestigt hat, wenn man das so sagen möchte, weil wir ein überdiözesanes Priesterseminar sind. Wenn ein junger Mann den Ruf spürt, Priester zu werden und auch diesen Wunsch einmal in sich prüfen möchte, ob er nicht zum Priester berufen ist, ich kann noch mehr über die Frage der Berufung sagen, ich habe da ein sehr unkompliziertes Vorstellungsbild, aber es ist so, dass der erste Schritt eines solchen Mannes ist zu seinem Bischof. Und der Bischof klärt dann schon etwas ab. Es gibt auch ein sogenanntes Propädeutikum, das heißt ein Vorbereitungsjahr auf dieses Seminar hin, wo man ein geistiges Jahr verlebt. Je nachdem, wie man auch vorher schon im Leben unterwegs war, kann das eine sehr nützliche Einrichtung sein. Und dann verbringen die Menschen vielleicht schon einige Zeit im Seminar, bevor sie dann nach Heiligenkreuz kommen. Das heißt, diese erste Prüfungsphase ist oft schon abgeschlossen, wenn die Leute zu uns kommen. Denn wir haben tatsächlich nur Leute hier im Seminar, die von ihrem Bischof hierher geschickt werden. Ein Weg, der von manchen beschritten wird, schaut ein bisschen anders aus. Wir haben auch hier in Heiligenkreuz durch das Kloster, das sehr lebendig ist und sehr viele junge Mönche hat. Aktuell sind es 91 Mönche. Das ist ein Stand von Ordensmännern hier in Heiligenkreuz, der zuletzt vor 700 Jahren war. Es ist eine wirkliche Blüte, die natürlich aus dem Gebet heraus gewachsen ist und immer noch Gebet braucht, damit sie auch in eine gute Richtung weiter wächst. Dieses Kloster also zieht viele Menschen an, auch durch die Hochschule. Das eröffnet den Leuten wieder den Blick für das Ordensleben und führt sie ins Kloster. Oder eben auch, und das ist der andere Weg, dann in das Weltpriestertum. Wir haben nicht wenige hier im Seminar, die zuerst als Freistudenten, als junge Männer, die noch nicht gebunden waren, in irgendeiner Form einmal begonnen haben zu studieren und dann nach 1, 2 oder 3 Jahren gesagt haben, ich glaube, ich möchte Priester werden. Wir haben dann mit dem Bischof geredet und gesagt, ich bin jetzt schon eine Weile im Studium und ich würde gerne Priester werden, könnte ich mein Studium in Heiligenkreuz abschließen und für Sie ins Seminar Leopoldinum gehen. Und das sind auch dann junge Männer, die trotzdem ein Stück weit schon einen Klärungsprozess hinter sich haben. Wir haben auch Häuser hier, wo junge Männer schon in eigener Organisation ein Stück weit mit priesterlicher Begleitung versuchen, ein geistiges Leben zu pflegen, weil sie noch nicht wissen, ob es in diese Richtung vielleicht geht. Da sind sie ganz ungezwungen und ganz frei. Aber in so Wohngemeinschaften, wo sie doch auch gemeinsam beten und gemeinsam die Heilige Messe feiern, mit einem Priester auch aus dem Kloster, so dass dieser Gedanke und dieser Ruf oft über die ersten Jahre des Studiums hier in Heiligenkreuz wachsen kann. Und dann führt er eben erst ins Seminar. Daher haben wir sehr viele Leute, die im Seminar sind und der Großteil auch diesen Weg zu Ende geht.
Pater Johannes, wie sieht denn konkret so ein Tag bei Ihnen aus, einen Arbeitsalltag? Weil Sie sind ja sehr nahe vom Stift Heiligenkreuz und können oder werden eventuell sogar auch in den Stundengebeten mitbeten. Wie sieht das aus? Können Sie darüber einige Worte verlauten?
Also auch für uns natürlich auch als Weltpriester ist das Gebet der Angelpunkt unseres Lebens. Das gilt sowohl für die Heilige Messe, die den zentralen Mittelpunkt des Tages betrifft, als auch die Gebetszeiten des Stundengebetes, die wir gemeinsam verrichten, wobei wir hier nicht ans Kloster angeschlossen sind. Die Mönche haben eine eigene Liturgie, die nicht dieselbe ist, die die Weltpriester feiern. Die Mönche beginnen auch schon um 5.15 Uhr mit ihrem Gebet. Das ist etwas, was man den Seminaristen nicht zumutet, dass sie schon so früh aufstehen. Bei uns geht es erst meistens um 6:30 los mit der Heiligen Messe oder mit einer Laudes. Von daher haben wir ein eigenes Gebetsleben, eine eigene Kapelle auch, die der Heiligen Katharina geweiht ist. Und das strukturiert auch ein Stück weit den Tag. Das heißt, am Morgen, mittags, am Abend sind Gebetszeiten eingerichtet, die auch meinen Tag vorgeben, wo ich teilnehme an diesem Gemeinschaftsgebet des Seminars. Und dazwischen sind dann ganz unterschiedliche Tätigkeiten, die jetzt nicht sich nach einem gewissen strengen Tagesablauf richten, sondern auch saisonal sind. Es gibt Zeiten, wo man Gespräche führt mit den Seminaristen, um zu sehen, wie geht es einem, wie kommt er voran, gibt es Schwierigkeiten, auf die man achten muss. Es gibt Dinge, die geplant werden müssen, für die in regelmäßigen Abständen kommen oder auch Veranstaltungen, wo das Seminar als solches teilnimmt. Es gibt also verschiedene Bereiche, die hier eine Rolle spielen. Auch Ansprechpartner und Ansprechpunkt zu sein für die Nöte und die Sorgen, die die Seminaristen haben. Es gibt Stipendiaten, die versorgt werden müssen. Es gibt verschiedene andere Auftritte, die koordiniert werden müssen. Es ist eine sehr vielfältige Tätigkeit, die mir, und dafür bin ich natürlich froh, auch immer wieder mal eine freie Stunde lässt, um an einem der Medienprojekte weiterzuarbeiten, die schon in der Vergangenheit sehr stark mein Leben bestimmt haben.
Schön, danke Pater Johannes. Sie haben Medienprojekte erwähnt und das möchte ich nochmals aufgreifen, dass Sie uns auch etwas darüber berichten können. Aber vorerst einige Takte Musik und dann erfahren wir sicher etwas Spannendes über diese Medienprojekte. Ich möchte das Lied einspielen, Lord, I'm Gonna Love You, und wünsche viel Freude. Ja, wir sind zurück in der Sendung, wo es ums gottgeweihte Leben geht. Wir sind im Gespräch mit dem Subregens, dem Pater Johannes Maria Schwarz vom Priesterseminar in Heiligkreuz in Österreich. Er hat uns bereits ein schönes Porträt gemacht über das Priesterseminar, seinen Arbeitsalltag und Tätigkeiten. Und ja, sind wir gespannt auf seine weiteren Ausführungen. Pater Johannes, Sie sind Medienschaffender und haben da eine reiche Erfahrung. Können Sie uns erzählen, wie das konkret aussieht? Was machen Sie in den Medien?
Also ich bin eigentlich ein Stück weit über die Arbeit in der Seelsorge dazu gekommen. Ich habe aus der künstlerischen Ausbildung, die ich hatte, ein bisschen etwas mitgenommen in die gestalterische Richtung. Und die Medien haben sich angeboten, die neuen Medien auch, sich dort zu beteiligen an dem Diskurs über den Glauben und über die Welt. Und gerade in der Pfarrei entstand dann der Wunsch, etwas zu machen, um diesen Glauben auch den jüngeren Leuten zu vermitteln. Und so sind verschiedene Projekte entstanden, aus Glaubenskursen heraus, die ich dort in der Pfarrei gehalten habe und die dann eine größere Reichweite bekommen haben durch mediale Aufbereitung. Das sind dann Projekte wie Mein Gott und Walter, ein 24-teiliger Glaubenskurs, oder aktueller der 3-Minuten-Katechismus. Das sind 72 Folgen, die je ungefähr 3 Minuten lang dauern und die das gesamte Glaubensbekenntnis erklären und versuchen kurz zu erklären, damit es auch für die heutige Generation leicht verständlich ist.
Wie sind Sie dazu gekommen, Pater Johannes, zu dieser Tätigkeit?
Gut, die habe ich mir ein Stück weit selbst eben auferlegt. Durch diesen Hintergrund und durch diesen Wunsch in diese Richtung etwas zu machen, auch diese kreative Ader, die wohl da irgendwo geschlummert, ich kann nicht einmal sagen geschlummert, weil ich eben eine künstlerische Ausbildung gemacht habe, aber ich habe gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, auch das in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen und habe mich bemüht, auch durch das Lernen mit vielen Fehlern, die dem vorausgegangen sind und die das immer noch begleiten, auch dieses Wirken im Bemühen, es möglichst gut zu machen, eben etwas herzustellen. Das letzte Projekt ist dann, das 2013 kurz vor meiner Pilgerreise dann herausgekommen ist, ist eben eine gezeichnete Animation zu diesem Glaubensbekenntnis, dieser 3-Minuten-Katechismus. Gemeinsam mit einem griechischen Künstler habe ich das erarbeitet und das war ein 14-monatiger Prozess, der neben der Arbeit in der Pfarrei dann eben die Abendstunden, die Nachtstunden und die frühen Morgenstunden beansprucht hat, sodass das dann angeboten werden konnte. Und ein Stück weit begleitet mich diese Arbeit auch jetzt nach der Pilgerreise, weil ein großes Interesse daran ist, oder es gibt ein großes Interesse an diesem Glaubenskurs, diesem 3-Minuten-Katechismus. Ich habe mehrere Sprachen davon schon fertig. Zuletzt natürlich auch für mich besonders spannend, eine chinesische Übersetzung zu machen, gemeinsam mit einem chinesischen Studenten, sodass auch der Glaube in diese fernen Länder getragen werden kann und dort den Gläubigen eben auch helfen soll, auf einfache Art und Weise besser diesen katholischen Glauben kennenzulernen. Aktuell beschäftigt mich das Ganze wieder auch durch das Angebot beim Weltjugendtag in Krakau 2016 im Sommer, dann das in den Pilgerrucksack hineinzugeben. Es soll eine Sonderauflage geben, dieses Katechismus in all diesen Sprachen. Um das zu machen, bin ich dabei, mit einem Entwickler eine App für das Smartphone herauszubringen, sodass man wirklich allen Teilnehmern dann auch das anbieten kann in der jeweiligen Sprache. Also es sind 10 Sprachen oder 11 Sprachen dann geplant. Und da gibt es immer wieder ganz spannende Anfragen aus Malaysia und auch, ja, was gibt es noch für exotische? Russland ist schon fertig. Also es gibt viele, viele Anfragen in diese Richtung und diese Arbeit beschäftigt mich eben dann auch neben meinem Seminaralltag aktuell wieder sehr stark.
Pater Johannes, wo kann man diese Beiträge, also diese 3-Minuten-Beiträge anschauen? Also ich habe es jetzt im Internet gesehen, aber gibt es auch sonst irgendwelche Medien, wo man das anschauen kann?
Es gibt das Ganze auch auf DVD. Die Canisi-Edition in der Schweiz vertreibt auch hier DVDs, also man kann die auch dort bei denen bestellen. Ansonsten kann man auf die Seite gehen, www.3mc.me. wo man in verschiedenen Sprachen sich Verschiedenes anschauen kann. Über die nächsten Monate soll alles dann online verfügbar sein und eben dann auch über das Smartphone gestreamt werden können, sodass es die jungen Leute erreicht, für die das ursprünglich auch bestimmt war. Aber ich, wie gesagt, auch da habe ich etwas überrascht festgestellt. Wir haben diesen Kurs auch in der Pfarrei gehalten, auch mit diesen Cartoons. Und da war doch auch das Publikum 40 plus, sage ich jetzt einmal. Und sehr viele auch der älteren Menschen haben es geschätzt, diesen Glauben sehr kurz und sehr einfach erklärt zu bekommen. Denn man hat zwar den Katechismus noch irgendwo im Kopf, den man einmal früher gelernt hat, aber das Ganze in humorvoller und kurzer Weise noch einmal präsentiert zu bekommen, hat auch vielen älteren Leuten sehr gut gefallen, weil die anderen Erklärungen oft doch ein bisschen kompliziert sind, auch für jemanden, der nicht im Studium steht und nicht gerade in der intellektuellen Auseinandersetzung ständig gefordert ist wie ein Schüler, für den waren dann oft die Erklärungen von Mein Gott und Walter ein bisschen zu kompliziert. Und so ist der 3-Minuten-Katechismus überraschenderweise nicht nur für die Firmlinge, für die er ursprünglich geplant war, sondern und für die Teenager, sondern auch für ältere Semester ein Projekt gewesen, das sehr dankbar aufgenommen wurde.
Ich habe den Beitrag gesehen mit der Heiligen Messe und dem Oktoberfest. Können Sie da vielleicht etwas dazu sagen?
Das war mein allererstes Projekt, etwas zu versuchen. Mein erstes Filmprojekt hieß Die Messe. Das war der Versuch, einmal einen Teil aus diesem späteren Kurs Mein Gott und Walter filmerisch zu verarbeiten. Und ich habe sehr viel Lehrgeld gezahlt. Ich habe das aufgenommen in einem Klassenzimmer in der Schule und habe das in den Ferien gemacht und habe alles alleine gemacht. Das heißt, ich musste den Ton kontrollieren, die Kamera, dass das scharf war, und musste dann einen Besen dorthin stellen, wo ich mich dann hinstellen wollte. Und den Besen habe ich dann scharf gestellt, sodass ich dann gleich einen Besen dann dort stehen kann. Dann habe ich den Ton aufgenommen und aber natürlich nicht hören können, während ich ihn aufgenommen habe. Dann hat sich herausgestellt, dass das Ganze nicht brauchbar ist, weil der Postbus vorbeigefahren ist und dann war Lärm drauf, den man so gar nicht wahrnimmt, wenn man nicht dran denkt, aber dann im Studio später dann schon hört. Und so habe ich sehr viel gelernt, wie es auch nicht geht. Und mit jedem Projekt geht es mir eigentlich so, dass ich wieder ein Stück weit etwas dazulerne, wie es nicht geht, weil ich ja keine formelle Ausbildung jetzt in diesem filmischen Bereich habe. Aber dieses erste Projekt war eben auch wieder Versuch, mit einer humorvollen Frage einzuleiten, mit der Frage, nicht, das beschäftigt die Leute oft, warum die Kirche soll doch voller werden. Und nicht das einfachste Rezept, die Kirche voll zu bekommen, wäre einfach, man schenkt Freibier aus, dann ist die Kirche voll. Aber die Frage ist natürlich, ob man damit wirklich dem lieben Gott etwas gebracht hat. Es geht nicht darum, dass die Kirche voll ist. Es geht darum, dass die Menschen einen Weg zu Gott finden und auch erkennen, dass in der Kirche diese Gegenwart Gottes gerade auch in der Liturgie, gerade auch in der Heiligen Messe eine ist, die so wunderbar ist, dass man sich nicht länger die Frage stellt, muss ich in die Kirche gehen, sondern wann kann ich wieder gehen, damit ich dort diese Gnaden schöpfen kann aus den Sakramenten, die er uns schenkt. Dieses Bemühen, die Heilige Messe so zu erklären, dass ich verstehe, was ich dort eigentlich tue und was sich eigentlich dort vollzieht, dass ich möglichst viel mitnehmen kann davon, das ist das Anliegen gewesen dieses ersten Projektes, das dann aufgegangen ist in diesem 24-teiligen Kurs Mein Gott und Walter, wo das noch einmal dann ein bisschen überarbeitet und verbessert dargestellt wurde und dann auch noch einmal im 3-Minuten-Katechismus in kürzer Form in verschiedenen Episoden dargestellt wurde.
Begonnen haben Sie mit diesen Beiträgen also eigentlich als Einzelkämpfer und jetzt haben Sie Unterstützung von einem Team oder von einem Fernsehen?
Nein, ich bin immer noch eigentlich ein Einzelkämpfer. Ich genieße das auch ein Stück weit, hier die eigene Regie zu führen. Ich habe immer wieder auch Arbeiten, die ich nach außen verlagere, so wie ich zum Beispiel die Zeichnungen für die Animationen jetzt beim 3-Minuten-Katechismus nicht selbst gemacht habe. Das könnte ich nicht. Ich habe zwar eine künstlerische Ausbildung, aber es ist mir nicht geschenkt, mit Linien so schön zu arbeiten, wie es dieser Künstler macht, der in Thessaloniki arbeitet. Und den habe ich über das Internet den Kontakt hergestellt und wir haben dann eben 14 Monate gemeinsam gearbeitet. Aber es gibt in dem Sinn, ich bin nicht ein Fernsehstudio, ich bin jemand, der einen Computer sich zusammengebaut hat, mit dem er mehr oder weniger das machen kann, was er gerade so machen kann, was er auch versteht, wie er es machen kann. Und da lerne ich immer wieder dazu, auch durch die Fehler, die ich mache. Und ein Stück weit stelle ich dann diesen Content, wie man sagt, also diese Inhalte dann anderen Medien zur Verfügung und nütze natürlich auch intensiv das Internet und neue Medien, um Menschen das zugänglich zu machen. Also es gibt dann Religionslehrer oder Jugendgruppen, die das dann benutzen, Firmengruppen, die das benutzen, um dann den Glauben zu vermitteln. Also aber das ist dann eigentlich meine Freude, dass diese Frucht dann auch an ganz unterschiedlichen Orten, dass die Saat aufgehen darf und vielleicht auch die eine oder andere Frucht dort reift.
Pater Johannes, Sie sind ja wirklich gesegnet, dass Sie so kreativ tätig sein können. Denken Sie als Priester jetzt, dass Sie auch kreativ tätig sein können? Also jetzt abgesehen von dieser Medienarbeit, die Sie machen, sondern ja, effektiv als Priester kann man kreativ tätig sein?
Also das, insofern, das kreativ, das Wort kommt oder wird, kann man übersetzen, in das Schöpferische. Und ich glaube, ein Stück weit, da müssen wir die Kirche im Dorf lassen und den lieben Gott gleich drin. Denn es ist Gott, der wirklich schöpferisch ist. Man kann mitwirken und man darf mitwirken als Mensch. Insofern ich Priester bin, versuche ich möglichst wenig schöpferisch zu sein, sondern mich möglichst zu einem Werkzeug Gottes zu fügen, wo es nicht darum geht, auch in der Liturgie, in der Gestaltung der Heiligen Messe, geht es nicht um das, was ich mir ausdenken kann. Da muss ich auch gestehen, da bin ich sehr, sehr schlicht, will ich sagen. Der liebe Gott soll viel Raum haben und der Mensch zurücktreten. Für mich ist es nicht wichtig, es wäre für mich schön, wenn die Leute am Ende von der Heiligen Messe, wenn man sie fragt, wer hat heute die Messe gefeiert, dass sie nicht wissen, wer es war. Weil der Priester als Priester wichtig ist und als Person ein Stück weit auch zurücktreten soll. Also das Fixierte auf die Person des Priesters ist sicher auch eine Krankheit, die unsere Kirche haben kann, auch bei sehr guten Leuten, die mir ein bisschen Sorge macht. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Priester in seinem Amt als Priester hervortreten soll, weil er Christus repräsentiert und nicht sich selbst. Mhm. Also ich versuche eigentlich möglichst wenig kreativ zu sein, genau dort, wo ich Priester bin. Wenn es darum geht, zu verkündigen diesen Glauben, dann hoffe ich, dass die Bilder, die ich versuche zu zeichnen, auch in diesen Katechesen, dass die hilfreich sind und den Weg freigeben, dass die Menschen ins Geheimnis Gottes blicken. Und ich glaube, dass Humor ein guter Weg auch ist auf diesem Weg, weil er etwas Entwaffnendes hat, die Leute ihren Schutzwall auch ein Stück weit sinken lassen, weil es nicht so bedrohlich ist und auf diese Art und Weise aber trotzdem zu einer tieferen Beziehung nicht zu mir als Priester kommen, sondern mit Christus. Also, weil dort vollzieht sich die Neuschöpfung in den Sakramenten, dort, wo Gott handelt und wo ich als Priester eigentlich ein Stück weit in meiner Person als Johannes Maria Schwarz zurücktrete.
Danke, Pater Johannes. Ich möchte jetzt eine weitere Musikpause machen mit O Jesus, ich gebe mich dir hin von der Familie Mariens, damit wir uns über das Gesagte Gedanken machen können. Und nachher werden wir etwas über sein Projekt zu Fuß von Vaduz nach Jerusalem und zurück erfahren. wir sind zurück in der Sendung, wo es ums gottgeweihte Leben geht. Wir sind im Gespräch mit dem Pater Johannes Maria Schwarz aus dem Wienerwald in Österreich. Und ja, jetzt werden wir etwas erfahren über sein Projekt, wo er 15 Monate unterwegs war, von Vaduz nach Jerusalem und zurück. Und ich würde Ihnen gerne das Wort übergeben, Pater Johannes.
Also, das ist, klingt natürlich nach, es war ja eine lange Reise. Und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ob Priester etwas Sinnvolleres zu tun haben, als durch die Landschaft zu spazieren. Und da muss ich auch recht geben, es gibt zweifellos wichtigere Dinge, als durch die Landschaft zu spazieren. Für mich hat sich das so ergeben, dass ich auch durch diese viele Medienarbeit doch in einem sehr hohen Maß belastet war mit Arbeitsstunden. Und ich gemerkt habe, dass mein Gebet darunter leidet. Wir sind als Menschen geschaffen für eine Beziehung und die Beziehung lebt aus Kommunikation. Für jeden Christen ist das notwendig und für den Priester umso mehr, weil er ganz aus dieser Beziehung versucht zu leben mit Gott, dass er ein intensives Gebetsleben pflegt. Und ich habe gemerkt, dass viele Dinge, die ich noch zu erledigen hatte, arbeiten, ständig in mein Gebet hineingeschwappt sind und ich dann mir schon Gedanken gemacht habe, wie ich was mache, anstatt einfach mir die Zeit zu nehmen. Und so hat sich das angeboten, nachdem dieses große Projekt abgeschlossen war, den Bischof zu beten, ein Sabbatjahr zu nehmen, auch um dann ein bisschen zu sehen, wo es dann weitergeht. Und mein Bischof hat mir das großzügig auch gewähren können, weil es einen jungen Priester gab, der bei uns schon Diakon war, der dann nach 2 Jahren an einer anderen Stelle fertig geworden ist, zum Priester geweiht war und dann bei uns, also meine Kaplanstelle, übernehmen konnte. Wir haben ja, sind ja gesegnet, dass es doch trotzdem viele auch Priester gibt in unserem kleinen Erzbistum. Und das hat es mir ermöglicht, auf diese Reise zu gehen, die als Ziel hatte, in die Stille und in diese Begegnung mit Gott hineinzugehen, auch die Begegnung mit den Menschen. Es gibt also auch eine apostolische Dimension, weil ich ja nicht aufgehört habe, Priester zu sein, sondern als Priester durch all diese Länder gegangen bin, 14.000 Kilometer durch 26 Länder, versucht habe, diesen Menschen zu begegnen, dort zu beten, dort auch die Heilige Messe zu feiern. Und immer dort, wo ich gerade auch war, wo schon Jahrhunderte vielleicht niemand mehr den Heiland in der Hostie in den Himmel gehoben hat. Also überall dort auch ein Stück weit Spuren dieser Gnade zu hinterlassen und in diesen Gesprächen Menschen zu begegnen auf eine einfache Art und Weise. Das war das Anliegen und das hat also auch einen missionarischen, apostolischen Charakter gehabt. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Es war auch eine Grenzerfahrung, nämlich eine Erfahrung der eigenen Grenzen. Viele Dinge, die man denkt, dass man die vielleicht schon besser macht, als man sie in Wirklichkeit macht, sind auch hervorgetreten. Also viele meiner Schwächen, viele meiner Makel und Sünden sind mir klarer vor Augen erschienen durch dieses reduzierte Leben auf der Pilgerreise, wo man einfach einerseits die körperliche Belastung hat, aber auch dieses Ausgeliefertsein und dieses Vertrauen zu haben, dass Gott den Weg führt und auch in diesem Vertrauen zu bleiben, ist eine der Herausforderungen gewesen und eine schöne Erfahrung, möchte ich sagen, die ich mitgenommen habe, dann auch in meine weitere Tätigkeit.
Schön, können Sie ein Beispiel machen? Sie haben angesprochen, Grenzerfahrungen haben Sie während dieser Zeit gemacht?
Ja, also Grenzerfahrungen im Sinne auch von dem, ich habe nicht meine erste Pilgerreise gemacht, muss ich dazu sagen. Ich bin, bevor ich Priester geworden bin, mit 20 Jahren bin ich zu Fuß von meiner Heimat in Österreich 3000 Kilometer nach Santiago de Compostela auf dem berühmten Jakobsweg, der in den 90er Jahren aber noch nicht so beschildert war wie heute. Es war auch nur ein Bruchteil der Menschen unterwegs, die heute dort, vor allem dann ab der spanischen Grenze, Richtung Grab des heiligen Jakobus strömen. Ich bin damals ohne Rucksack und ohne Geld gegangen und es war eine wirklich von Gott geführte und wunderbare Erfahrung, sich ganz auf die Vorsehung zu verlassen und die auch wirken zu sehen. Das war eine großartige Erfahrung, die ich bei dieser Wallfahrt anders erleben wollte. Also ich war nicht der Vorrang, in die Vorsehung zu vertrauen. Ich wusste, dass die Vorsehung funktioniert. Ich weiß, dass Gott das Leben führt. Aber ich wollte eben diese Stille und diese Begegnung mit den Menschen suchen. Oder die Begegnung mit Gott zuerst, aber auch dann diese Begegnung mit den Menschen. Habe sehr oft meine Route hineingelegt, auch immer wieder in die Berge und in die Natur. und habe auf diesen ersten 40 Tagen, ich habe auf meinem Weg nach Santiago 3 Tage Regen gehabt. Ich habe auf meinen ersten 40 Tagen nach Jerusalem jeden Tag Regen gehabt. Das waren die großen Hochwasser im Jahre 2013 im Mai und Juni, durch die ich durchmarschiert bin. Und da war man körperlich schon sehr gefordert und ausgezehrt. Und gerade auch dieses wunderschöne kleine Land, der Slowakei, das ich da durchwandert habe, hat mir so viel entgegengeworfen, auch von Naturgewalt, dass ich sehr oft an die Grenzen meiner Geduld gestoßen bin. Und das hätte ich nie vermutet, dass ich gleichsam so ausgezehrt und dünn im geistigen Sinne werde, dass ich sehr schnell merke, wie Unmut und Ungeduld in mir aufkommt. Also das war sicher eine der beschämendsten und vielleicht deswegen auch wichtigsten Erfahrungen, die ich auf dieser Reise gemacht habe, wie schnell so etwas auch an die Oberfläche kommt. Also da hat mir die Slowakei mit den Regenfällen, mit den großen Schlammschlachten, wo ich mich da durchgekämpft habe, einer großen Kälte, obwohl es schon Juni war, dann dort über die Berge, durch die Wälder, die alle nur kreuz und quer gelegen sind, wie Mikado-Stäbchen waren da die Holzstämme quer über den Weg geschichtet. Die Schmerzen, die physischen, die natürlich dann auch am Beginn dieser Reise größer sind. Also war viel, wo ich Substanz gelassen habe und gleichzeitig aber auch reich beschenkt wurde, nicht zuletzt auch in der Erkenntnis meiner eigenen Schwachheit.
Wie haben Sie sich gekleidet während dieser Zeit?
Also ich bin ja normalerweise, erkennt man mich, wenn man mich die Straße runterlaufen sieht, nicht nur an meinem wallenden langen Bart, sondern eben an einer Soutane. Ich bin normalerweise immer in schwarzem Rock. Ich sage immer scherzhaft, das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass ich sehr schlecht bügle und somit die Soutane bevorzuge, dem Hemden und den schönen Sakkos, die man dann gut behandeln muss. Also bei mir ist die Soutane wirklich Arbeitskleidung, die mit ihrem Mischgewebe einfach nach der Wäsche aufgehangen wird und dann faltenfrei trocknet und dann getragen werden wieder kann für eine Weile. Also so bin ich normalerweise gekleidet und so laufe ich normalerweise durch die Landschaft. Bei dieser Pilgerreise bin ich gestartet mit einem Pilgergewand aus meinen Erfahrungen heraus, die ich nach Santiago hatte. Das sah ein bisschen aus wie ein Mönchsgewand. Nach Santiago hat das wunderbar funktioniert und ich hatte ja auch kein Gepäck. Also es war wirklich mein Habit, war das, worin ich gelebt habe, war gleichzeitig meine Decke und alles. Und mit dieser romantischen Vorstellung von meiner ersten großen Reise wollte ich natürlich dann so etwas Ähnliches auch bei dieser Reise machen. Meine Schwester hat mir so eine Kutte geschneidert und war ganz toll, genau ausgelegt auf meine Bedürfnisse und alles. Und dann kam der Regen und das wurde nass und es war ein schwerer Stoff, der sollte eine sehr lange Reise aushalten können. Und ich bin dann einfach die ersten 2 Tage nass durch die Landschaft gestapft und es ist nicht mehr trocken geworden, auch über Nacht nicht. Und so habe ich gewusst, ich muss etwas ändern und muss auf Funktionskleidung umsteigen und bin dann einen Großteil der Reise untertags in ganz normaler Funktionswäsche gegangen und hatte dann eine halblange Leinenkutte mit, die ich dann anziehen konnte am Feierabend, wenn ich auch bei den Leuten gesessen bin oder dann später auch ein Kollarhemd. Das habe ich auch nicht beim Wandern so sehr angehabt, weil ich hatte ja keine Waschmaschine und kein Bügeleisen dabei. Ich habe sie auch oft im Zelt übernachtet. So habe ich das dann immer angezogen, wenn ich also bei Menschen dann gewesen bin.
Und wie viele Schuhe haben Sie durchgelaufen, Pater Johannes?
Ja, da ist einiges auf der Strecke geblieben. 14.000 Kilometer im Schnitt habe ich zwischen 1.200 und 1.500 Kilometer mit einem Paar Schuhe geschafft. Ich bin zwar als Österreicher, möchte ich fast sagen, praktisch mit Bergschuhen auf die Welt gekommen, durch meine Großeltern, die begeisterte Wanderer waren und die mich mitgenommen haben und sicher auch diese Leidenschaft grundgelegt haben. Aber ich habe mich in den letzten Jahren eigentlich von den großen, schweren Schuhen ein bisschen abgewandt und habe schon damals auf meinem Weg nach Santiago den Vorteil kennengelernt von sehr leichten Schuhen, nämlich vor allem Sandalen. Die haben ihren Vorteil, weil sie leicht sind und auch wenn es nass wird, hat man keine nassen Socken, sondern es regnet hinein und es regnet wieder hinaus. Und wenn die Füße sich daran gewöhnt haben und auch die Knöchel stark geworden sind, dann kann man sehr problemlos auch über schwierigeres Gelände laufen. Also ich habe vorwiegend Sandalen getragen auf meinem Weg nach Jerusalem, am Rückweg auch immer wieder Laufschuhe, die sehr leicht waren, die ein bisschen besser gedämpft haben auf den doch sehr groben Asphaltstraßen, die es in manchen Ländern im Osten gibt. Aber insgesamt, neben den paar, ich habe auch nicht alle durchgelaufen, ich habe manche auch verschenkt, ich habe auch Wanderschuhe dabei gehabt für Bergtouren. Ich war auch in Armenien, auf dem höchsten Berg Armeniens zum Beispiel und Da wollte ich nicht zwingend mit Sandalen gehen. Und wenn ich die nicht mehr gebraucht habe, habe ich sie dann hergeschenkt. Aber insgesamt, glaube ich, ungefähr 13 Paar Schuhe.
13 Paar, ja, doch, das ist beachtlich.
Von denen ich aber immer, von denen ich immer noch zwei Paar habe. Also die sind nicht ganz fertig geworden.
Als Souvenir.
Ablaufen, genau, ja. Na, die werden immer noch, ich hebe sie nicht auf, irgendwie nostalgisch, sondern die werden abgenützt und dann ihrer Bestimmung übergeben.
Gut, danke vielmals, Pater Johannes, für diese Gedanken über Ihre Pilgerreise. Ich möchte nochmals ein wenig Musik einspielen. Wo es ums gottgeweihte Leben geht. Und heute sind wir im Gespräch mit dem Pater Johannes Maria Schwarz vom Priesterseminar in Österreich, Heiligenkreuz. Ja, Pater Johannes, jetzt würde ich Ihnen einfach das Wort übergeben, dass Sie Ihren Ruf Gottes uns, ja, verraten würden. Und ja, ich übergebe Ihnen einfach das Wort.
Gerne. Ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe eine sehr nüchterne Betrachtungsweise vom Rufen Gottes, wenn ich das so sagen möchte. Das möchte ich vielleicht vorausschicken. Ich glaube, dass wir, weil ich das auch immer wieder in meiner Arbeit im Priesterseminar erlebe, nicht die Leute suchen, was ist mein Ruf, was will Gott von meinem Leben? Und da gibt es den allgemeinen Ruf zur Heiligkeit, der uns an alle Menschen ergeht, in dieser Christusnachfolge sich zu heiligen. Also das ist der Ruf, der an die gesamte Menschheit geht. Und in dieser Christusnachfolge die Frage dann, wo geht genau mein Weg? Und ich dann oft auch diese Ratlosigkeit erlebe, auch bei jungen Leuten, die dann fragen, ja, aber was möchte Gott in meinem Leben? Und ich fühle mich zu dem hingezogen. Und da möchte ich vielleicht vorausschicken, Berufung ist etwas, wo man, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden muss. Das erste ist, wir haben alle in der Schöpfungsordnung einen Ruf. Und diesen Ruf, den wir in der Schöpfungsordnung haben, ist der Ruf zur Ehe. Also wir sind weil Gott den Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, sind wir geschaffen auf eine Beziehung hin, auf die Ehe. Jetzt ist es so, dass Thailand sagt, also dass den Jüngern erklärt, dass manche von Geburt an unfähig sind, manche werden von anderen dazu gemacht und manche machen sich dazu, um des Himmelreiches willen. Also in unserem Leben, auch in unserem Zusammenleben, die Dinge, die wir mitnehmen, auch als Gepäck oder als Last durch das Leben oder was sich ansammelt, da gibt es Menschen, die dann wo dieser Ruf nie aktualisiert wird und die dann alleine bleiben aus Umständen, die sie selber nicht gewählt haben oder aus anderen Dingen, die sie für sie schwierig macht, eine Beziehung einzugehen. Das ist alles nicht ein Problem. In diesem allgemeinen Ruf der Heiligkeit, der gilt für uns alle, in dem stehen wir ohnehin. Aber ganz in der Natur begründet, in der Schöpfungsordnung begründet, gibt es diesen ursprünglichen Ruf. Und Christus sagt dann, spricht zu den Jüngern von denen, von diesen Eunuchen um des Himmelreiches willen, also jene, die sich um des Himmelreiches willen ganz hingeben und in diese ganz Hingabe anders einsteigen. Und die dann eben ein geweihtes Leben anstreben, das dann vielleicht auch eine priesterliche Form nehmen kann, also je nachdem, in welchen Dienst das geht. Aber ich erlebe das oft, Seminaristen, die dann sagen, ja, aber nicht, ich fühle mich vielleicht hingezogen auch zu einem Mädchen. Dann sage ich ihnen, ja, gratuliere, du bist ein Mann. Nicht? Das ist ganz normal. Das ist nicht eine Fragestellung für deinen Ruf. Auch später ein Priester, der vielleicht 20 Jahre gedient hat und dann feststellt, der hat trotzdem etwas, eine Empfindung auch für das weibliche Geschlecht. Ja, willkommen, er ist ein Mann. Aber er hat ein Versprechen gegeben. Und die Frage ist, lebt er in der Treue und weiterhin auch zu diesem Versprechen. Er soll keinen Zweifel bekommen über seinen Ruf, denn diesen Ruf zur Ehe hat er in der Schöpfungsordnung. Aber ist er bereit, um eines höheren Rufes willen, eines Rufes aus der Erlösungsordnung, einem Ruf, den Christus uns gibt, dieser Ganzhingabe, sich anzuvertrauen und zu sagen, ich verzichte auf ein hohes Gut, ich verzichte auf das Gut dieses Rufes der Ehe, um des Himmelreiches willen, so wie Christus es seinen Jüngern sagt. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist auch die eigene Berufungsgeschichte dann nicht zwingend eine, wo man eine Vision hat, in der oder ein besonderes Zeichen bekommt, in der Gott einem sagt, das ist es, was du tun musst und das ist der Weg, den ich für dich vorgesehen habe. Gott kann das zwar machen, das ist durchaus in seinen Möglichkeiten. Er führt auch hier und weist manchmal, aber die Leute suchen oft, ich brauche ein Zeichen, Gott soll mir doch sagen, wie mein Weg gehen soll, gerade wenn sie überlegen, ob sie Priester werden sollen oder nicht. Und da sage ich immer, ihr habt schon ein Zeichen. Dieses Zeichen ist Christus. Dieses Zeichen sind die ausgestreckten, durchbohrten Arme Christi. Möchtest du diese Gnaden, die hier vom Kreuz kommen, den Menschen durch die Sakramente vermitteln und dich in den Dienst nehmen lassen für dieses Erlösungswerk? Und wenn ich dann sage, ja, ich will, und ich diesen Weg gehe, der Vorbereitung und der Prüfung, ob ich das auch wirklich im Leben kann, und das nicht aus eigener Kraft, sondern dank der Gnade, weil wir ja alle schwache Menschen bleiben, auch als Priester, aber will ich mich da hineinstellen in diesen Dienst. Und wenn ich zu dem Ja sagen kann, dann lebe ich dann aus diesem Ruf, der nicht irgendwie dann kryptisch als ein Zeichen am Himmel erscheint, sondern der schon erschienen ist im Gottessohn, der auf Erden gewandelt ist. Und dessen Worte im Heute mich treffen sollen, auch wenn sie schon vor 2000 Jahren gesprochen wurden, weil dieser Gott nicht einer ist der Toten, sondern der Lebendigen, ein Gott also, der seine Worte durch die Jahrhunderte hindurch in mein Herz hineinspricht. Und für mich selbst war in dieser Berufungsgeschichte, ich komme aus einem guten Elternhaus, möchte ich sagen, also ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie auch schwierige Zeiten gemeinsam durchgestanden haben und sich bemühen, auch in jeder Zeit das zu wahren, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ich habe noch 3 Geschwister, auch für die bin ich sehr, sehr dankbar, weil es mir ein Aufwachsen ermöglicht hat, auch in diesem Geschenk meiner Familie. Ich bin am Land aufgewachsen, auch das war ein Geschenk, weil ich schon früh damit nicht nur meine Wanderschuhe ausprobieren konnte, sondern auch sonst immer jeden Bachlauf auf und runter laufen konnte und gerade auch in meinem Drang, Naturwissenschaftler zu werden, habe ich keinen Stein unumgedreht gelassen, um zu sehen, was da nicht dahinter sich verbirgt. Also eine sehr schöne Zeit, wo ich sehr viel an der frischen Luft auch gewesen bin und sehr viel schon zu Fuß unterwegs war, auch damals. Aus dieser Zeit, die aber eine war, wo zwar der sonntägliche Gottesdienst eine Rolle gespielt hat, aber das nicht wahnsinnig in die Tiefe ging, bin ich dann, nachdem es gab einen Feuer im Haus, im Hof, wo zu großen Teilen das auch abgebrannt ist, auch mein ganzes Zimmer ist verbrannt. Und das war nicht so sehr ein einschneidendes Erlebnis, weil es die Familie besonders belastet hätte. Es war natürlich eine Umstellung und für meine Eltern sicher wesentlich belastender als für mich als Kind. Ich war damals 12 Jahre alt. Aber in diese Zeit der beginnenden Pubertät hinein hat dann durch den Umbau im Haus, gab es einen Seminarraum und Seminarmöglichkeiten. Und es gab dann viele Veranstaltungen, die auch in eine esoterische Richtung gegangen sind. Die gerade in den 90er Jahren wurde das sehr populär und ich habe auch als Junger da viel mitgemacht, über glühende Kohlen gegangen oder irgendwelche Aura-Sachen angeschaut. Alles, was es da gab, konnten wir als Kinder des Hauses natürlich da irgendwie mitmachen. Und das war schon eine Zeit, wo Spiritualität eine Rolle gespielt hat, aber ganz und gar nicht im Sinne des Christlichen. Ich war sehr alternativ eingestellt. Man kann mich, glaube ich, zu Recht bezeichnen als Öko-Hippie. Ich glaube, mir gehört mehr Regenwald im Amazonas als sonst irgendjemanden. So viel Geld habe ich damals zusammengespart und gesammelt, um da quadratmeterweise Urwaldriesen zu kaufen. Und habe als Straßenkünstler mein Geld verdient. Ich habe Marionetten gespielt und hatte lange Haare und meine Jeans hatten mehr Stoffflicken aus bunten Farben, wie jene von Neil Young, einem kanadischen Sänger, dem ich damals natürlich zugetan war. Also all diese Dinge haben in meinem Leben nicht wirklich hingedeutet auf ein kirchliches Engagement oder die Soutane, die ich dann später tragen sollte. Und doch war es eine Zeit auch des Suchens und eine Zeit, in der ich auch Freundschaften geschlossen habe, die später wichtig geworden sind. Sie haben mich letztlich mitgenommen auf eine Reise, auch diese Bekanntschaften und Freundschaften, wo ich zu einem großen Idol gekommen bin, wenn man das so sagen möchte, dem heiligen Franz von Assisi, der auch für Öko-Hippies und nicht nur für Katholiken von hohem Interesse ist, weil er es mit den Tieren so schön hatte. Und so bin ich da an diesen Ort gekommen und zum ersten Mal und war sehr stark berührt und habe dann in der Porziuncola, also in jener kleinen Kapelle, die im Tal unten bei Santa Maria degli Angeli ist, ein besonderes Erlebnis gehabt, eine besondere Erfahrung gemacht mit Gott, die mein Leben um 90 Grad zuerst und 2 Minuten später um 180 Grad gewendet hat. Zuerst bin ich da zurück zur Kapelle, nachdem ich sie verlassen habe, weil ich so einen inneren Drang hatte, noch einmal dorthin zu gehen, in diese kleine Kapelle, wo man gleichsam noch spürt die Fingerabdrücke von Franziskus, der diese Kirche wieder aufgebaut hat. Und dann eben die ganze Wendung meines Lebens in diesem Moment der tiefen Gotteserfahrung. Und das hat dann mit 16 mein Leben sehr stark verändert und geprägt. Und nicht unbedingt hin auf diesen Wunsch, Priester zu werden. Das gab es zwar als Stimme im Hinterkopf, aber ich habe eigentlich dem lieben Gott gesagt, davon möchte ich nichts wissen. Ich möchte große Familie haben, viele Kinder im künstlerischen Bereich auch tätig sein und habe mir das ganz anders ausgemalt, mein Leben. Aber diese Stimme hat keine Ruhe gegeben. Diese Frage, möchtest du nicht Priester werden, die da tief in meinem Herzen ein Echo gefunden hat, möchtest du mir nicht ganz nachfolgen? Möchtest du nicht meines Namens willen und des Dienstes willen ganz in diese Nachfolge treten? Ich habe die Stimme lange auf die Seite geschoben und dann eine Art Waffenstillstand geschlossen mit dem lieben Gott. Ich habe gesagt, gut, wenn ich fertig bin mit der Schule, dann gehe ich auf diese Pilgerreise. Und das war damals die Reise nach Santiago de Compostela. Und habe mich dann nicht mehr um die Frage gekümmert. Aber als es dann soweit war und ich vor dieser Reise stand und überlegt habe, möchtest du nicht Priester werden, da hatte ich dann auch einen tiefen Frieden und eine Freude im Herzen. Und ich bin dann nicht auf die Reise gegangen, um herauszufinden, ob ich Priester werden soll, sondern ich bin dann wirklich auf diese Reise gegangen, um ein heiliger Priester zu werden. Nur um dann festzustellen, dass man auf diese Art und Weise gar nicht heilig wird. Also das war dann die Ernüchterung. Aber das war ein wichtiger Schritt in meinem Leben und damit habe ich dann begonnen, das Theologiestudium. Und habe das in einer sehr schönen Atmosphäre absolvieren können. Das Internationale Theologische Institut, wo man auf Englisch studiert hat, war für mich, ich hatte ein Jahr lang in Australien verbracht, war das ein besonderer Anreiz, auch in dieser Sprache zu studieren. War eine wundervolle Gemeinschaft von Studenten aus der ganzen Welt, die auch einen sehr engen Kontakt zu ihren Professoren hatten, die mit ihren Familien versucht haben, wirklich das Leben aus dem katholischen Glauben auch herauszuleben. Und das war sehr, sehr wertvoll. Man hat dort nicht Vorlesungen gehabt, wo man den Professoren zugehört hat, sondern man hat die Quelltexte gelesen, man hat die großen Heiligen, die großen Kirchenlehrer gelesen und dann diskutiert und versucht, gemeinsam mit dem Professor im Gespräch herauszuarbeiten, wo da die Dinge sind. Und das war wahnsinnig bereichernd, ganz unterschiedliche Perspektiven zu hören von den Hintergründen, die aber trotzdem alle bemüht waren, das Katholische, den Glauben zu vertiefen und nicht irgendwie etwas Neues zu erfinden. Also es war eine sehr schöne Zeit, die mich dann neuerdings bestärkt und auch nochmal geprägt hat, dann dieses Ja zu sagen und in diese ganz Hingabe hineinzugehen. Und die waren die ersten wichtigen Schritte. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, wenn es die Zeit noch erlaubt, meine letzte große Prüfung in dieser Richtung, ob ich Priester werden soll, hatte ich im letzten Jahr meines Studiums, also des Grundstudiums, das ich gebraucht habe, um für die Weihen zugelassen zu werden. Und das war, weil ich erlebt habe, ist die Schwäche in unserer Kirche. Ich hab mit einem Kardinal zu tun gehabt, der sich auf eine Weise verhalten hat, die absolut unangenehm war, die absolut ernüchternd war. Man, als junger Mensch sagt man, ja, das sind die Hirten der Kirche und da geht es nach vorne und mit dem Papst und mit allem. Und man erlebt dann ganz hautnah die Schwäche, die menschliche Schwäche, die man bei sich selber ja kennt, aber die man nicht unbedingt vermutet. Immer, man sagt, ja, das sind ja Menschen, die schon ganz tief drinnen stehen und schon ein langes Leben im Dienst der Kirche haben. Und da ist diese Schwachheit sehr stark zutage getreten. Und ich habe damals, wir haben als Studenten ewige Anbetung organisiert und haben praktisch 24 Stunden lang das Allerheiligste in einer Kapelle ausgesetzt gehabt. Meine Anbetungszeit war immer von 4 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich bin dort nach dieser heiligen Messe, die wir hatten mit dem Kardinal, und diesem Fehlverhalten, bin ich relativ frustriert schlafen gegangen und bin dann aufgewacht mit dem gleichen Frust im Herzen. Bin zum Beten gegangen in die Kapelle und hatte aber dort dann überhaupt keinen Frieden. Ich hatte überhaupt ich habe die ganze Stunde, die ich dort war, nicht mit Gott gesprochen. Ich habe nur im Kopf gewälzt, warum es so ist, wie es ist und warum man an der Kirche leidet. Und ich habe dann am Schluss wirklich gleichsam beschlossen, ich werde nicht Hirte für die Seelen, sondern Schafhirte in den Pyrenäen. Dann habe ich eine Ruhe und dann ist es schön und dann habe ich ein Leben und dann ist es fertig. Und ich bin dann aus der Kapelle raus, habe mich noch kurz entschuldigt beim lieben Gott, dass ich ihn fast unbeachtet gelassen habe am Altar. Und bin dann hoch in den Aufenthaltsraum, um dort zu warten auf die 6 Uhr Morgenmesse. Und dann stand dort auf einer Tafel, hatte jemand ein Zitat aus der Predigt desselben Kardinals aufgeschrieben. Ein Zitat zum Fest der heiligen Therese von Lisieux, das er auch von ihr stammte und das aber in der Predigt vorgekommen ist. Ich hatte es nicht gehört, ich hatte Weihrauchdienst und war zu dem Zeitpunkt gerade in der Sakristei und habe diesen Teil der Predigt nicht gehört. Und dann stand dort dieser Satz von der kleinen Therese, aus dem Mund desselben Kardinals, der meine Berufung da fast zerstört hätte, Vertrauen ist Demut, Entmutigung Stolz. Und ich habe in dem Augenblick erkannt, wo mein Fehler liegt und habe lachen müssen. Und dieser Kardinal, der eben mir fast diesen Ruf zum Priestertum gekostet hätte, hat ihn auch gleich wieder hergestellt und vielleicht sogar noch auf besseren Beinen, auch wenn es nicht wirklich seine Absicht war, hat Gott es trotzdem wunderschön gefügt. Weil in diesem Satz, Vertrauen ist Demut, Entmutigung Stolz, steckt eben das Problem. In unserer Kirche, die so ein menschliches Antlitz hat, an dem wir auch oft leiden, wenn wir vertrauen, dass es nicht unsere Kraft ist, aus der heraus wir wirken müssen. Wenn ich entmutigt bin, ist es ein Zeichen dafür, dass ich zu sehr auf meine eigene Kraft baue, die das eben nicht vermag. Entmutigung ist also ein Zeichen des Stolzes. Und Vertrauen ist Demut. Zu sagen, ich kann nicht viel und ich bin ein schwacher Mensch, aber in dankbarer Freude lasse ich mich in den Dienst nehmen für Gott.
Guten Morgen und herzlich willkommen.
Eben der Pater Johannes hat mir eigentlich viel mitgegeben oder mitgehört. Er hat ja sehr große Erfahrung mit jungen Menschen. Ich habe doch manchmal auch Gespräche, wenn es geht um die Religion. Meine, bei der heutigen Jugend ist das Problem, die Aktivität in der Kirche mitzumachen oder zu erleben, was ist manchmal besser, für sie zu beten sowieso. Aber wenn man mit ihnen Diskussionen hat, ist die Möglichkeit, dass wir eigentlich die bessere Kommunikation finden oder besser kann erklären, sei es aus Überzeugung. Und da kommen eben immer wieder irgendwie Gedanken bringt über die Kirche. Und Sie haben jetzt erklärt von einem Kardinal, das Sie erlebt haben. Ich habe auch von einem Kardinal gehört und erlebt von einem gut Bekannten, der lebt nicht mehr. Dann ist doch manchmal schwierig, die Kirche ist ja die Weltkirche und die, so ein Kardinal hat doch eine wichtige Stellung, wie dass man doch nicht anfängt zu zweifeln. Und diese Zweifel konnte ich auch beseitigen durchs Gebet. Und was natürlich bei uns sehr, sehr wichtig ist und sehr schätze, ist die Heilige Messe. Das ist das Höchste und Größte, das wir erleben können. Und wenn wir dort aufbauen können, werden wir viel erreichen. Aber wie kann man das erreichen, dass die jungen Menschen dort wieder aktiver werden? Wie kann man sie bewegen, wieder für den Glauben zu begeistern? Das ist eine schwierige Aufgabe. Und ich glaube, hauptsächlich durch das Gebet kann man sicher viel erreichen. Und ich würde mich noch freuen, wenn Sie irgendwie noch einen Hinweis geben können, wie man den jungen Menschen eigentlich noch besser begegnen kann. Danke vielmals.
Bitteschön. Herzlichen Dank für den Anruf. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, eine, die viele Leute beschäftigt, auch in der Kirche. Wie kann ich den Glauben versuchen weiterzugeben? Viele Eltern, die auch diese Sorge haben, dass sie Kinder in einem Umfeld großziehen, wo so viel in eine ganz andere Richtung zeigt. Und hier, glaube ich, gibt es ganz verschiedene Dinge, die man tun kann und tun soll, je nachdem, wo man da jetzt steht, auch in dieser Frage. Das Erste als Eltern ist immer, sich bemühen, diesen Glauben sehr authentisch zu leben, versuchen, aus diesem Glauben, aus den Sakramenten herauszuleben, in der ganzen Schwachheit, die man als Mensch mit sich bringt. Das ist das Erste, also wirklich ein sakramentales Leben, ein Leben aus der Heiligen Messe, ein Leben aus der Heiligen Beichte. Also jene zwei Sakramente, die wir immer wieder empfangen können, aber auch aus dem Taufsakrament und dem Firmsakrament, aus dem Ehesakrament, aus den Sakramenten, die man empfangen hat, versuchen, mehr und mehr zu leben und umgestaltet zu werden in der Christusnachfolge. Das ist der erste Schritt, der gilt für uns alle, auch für Kardinäle, wo wir bemühen uns müssen, immer tiefer in diese Nachfolge hineinzugeben, damit unser Zeugnis eines ist, das nicht so sehr auf unser Leben verweist, sondern auf Christus. Und damit ist eigentlich auch schon der zweite Punkt geschaffen. Die Kirche selbst, das muss man leider sagen, hat natürlich attraktive Qualitäten und in früheren Zeiten hatte sie viele Dinge, die sie herausgestellt hat, in den Veranstaltungen, in den Prozessionen, in all dem. Da war ein Spektakel und viele Leute sind gekommen, auch wenn das Herz weit woanders war. Manchmal konnte es berührt werden und manchmal wohl auch nicht. Einfach weil schon die Tatsache, dass sich etwas getan hat im Dorf, die Leute zusammengebracht hat. Da steht die Kirche heute in einer Konkurrenz, wo sie nicht mithalten kann mit der Welt und das vielleicht auch nicht muss, weil sie nicht in jedem dieser Dinge wirklich etwas findet, wo die Seelen in die Tiefe gehen, also im Spektakel. Aber das, was die Kirche vermitteln muss, ist, dass es nicht darum geht, dass die Zugehörigkeit zur Kirche toll ist, sondern sie muss Christus verkünden. Und diesem Christus begegne ich dann in der Gemeinschaft der Kirche durch die Sakramente. Das heißt, ich kann natürlich als Kirche versuchen, Werbung zu machen, schaut, wie toll unsere Priester sind, unsere Kardinäle oder unser Papst oder wer auch immer. Aber dann werbe ich doch sehr stark für das Menschliche. Und das, glaube ich, steht immer auf tönernen Füßen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Christus in den Mittelpunkt zu stellen, auch seine Mutter, die Heiligen, all das in den Mittelpunkt zu stellen, wo sich dieses Leben aus der Gnade in der Nachfolge Christi entfaltet. Und auf das sollen die Leute blicken, dann werden sie auch darüber hinwegsehen, dass der Priester, der ihnen Christus in der Heiligen Kommunion spendet, eben selbst ein schwacher Mensch ist, der auch Fehler macht, der auch sich nicht immer so verhält, wie er es gemäß seines Standes und Amtes auch sich verhalten sollte. Also die Menschen zu Christus zu führen, das ist die Aufgabe der Kirche. Und immer wenn die Kirche Angst hat, schlecht dazustehen, dann passiert etwas Schlimmes. Die Kirche leidet sehr stark unter der Menschenfurcht. Also man macht sich immer Gedanken, wie stehe ich da, wie wirkt das? Und die Menschenfurcht ist aber dann auch die Mutter des Skandals. Weil damit dann irgendetwas, was nicht in Ordnung ist, damit das Ansehen, das man hat, nicht beschädigt wird, schiebt man das unter den Teppich. Und viel, was in unserer Kirche nicht Gutes passiert, passiert deswegen, weil wir nicht Gottesfurcht haben, sondern Menschenfurcht. Und das ist etwas, wo wir eben mit diesem Blick auf Christus auch als schwache Menschen in der Kirche Christus verkünden sollen. Nicht uns, sondern Christus. Und dann finden sich die Leute in der Kirche auch nicht so sehr über diese irdischen Aspekte der Kirche zusammen, sondern zu dem, was sie wirklich ist, nämlich Leib Christi, also dieses Hineingenommensein in das göttliche Leben durch Christus, der das Haupt der Kirche ist. Also ich glaube, das ist so der erste Schritt ist versuchen, sich zu heiligen aus dem Glauben heraus und auch im Sprechen den Blick auf Christus zu lenken, nicht so sehr auf die Schwachheit. Dann, wenn das natürlich über die Sakramente geschieht, dann erkennen wir auch, dass, und das ist das Großartige, dass das Geheimnis der Kirche ist ja eines, dass Gott den Menschen nicht braucht, aber er ihn will. Das heißt, Gott kann natürlich alles besser, wenn er es ganz alleine macht, aber er will den Menschen. Das heißt, der Mensch darf wirklich teilhaben an diesem Dienst in der Kirche. Und das ist etwas, was wir dann in den Sakramenten sehen. Wir sehen es darin, dass Gott seine Botschaft, die sein Sohn in die Welt getragen hat, eher schwachen Jüngern anvertraut hat. Der heilige Petrus war, der wurde nicht ausgewählt, weil er besonders hochwertige Errungenschaften hatte im wissenschaftlichen Gebiet oder sonst irgendwo. Der heilige Petrus wurde ausgewählt, noch nicht einmal, weil er ein Herz hatte wie ein Löwe. Das sehen wir so oft auch in den Evangelien, wie schwach Petrus auch war. Aber er wurde auserwählt, sodass in dem Leben des schwachen Petrus sich die Größe Gottes offenbart. Diese schwachen Menschen, die Apostel auch waren, wir wurden hineingenommen in dieses Erlösungswerk Christi, also in dieses Austeilen der Gnaden, die Christus am Kreuz erworben hat. Und so sind auch wir als Christen gerufen, hineingenommen zu sein in dieses Erlösungswerk. Und das tun wir in der Verkündigung, aber nicht indem wir uns verkündigen, sondern indem wir Christus verkündigen. Und also das ist so die Grundlage. Und den zweiten Aspekt, der sicher auch gilt und der vielen Eltern Sorgen macht, ist, die Kinder haben daran kein Interesse. Und hier ist das Gebet das, auf was wir auch wirklich vertrauen müssen. Das beste Beispiel ist die heilige Monika, die sehr lange beten musste, bis der heilige Augustinus die Kurve gekratzt hat und dann aber umso größer eigentlich als Heilige geworden ist, auch durch diesen Irrweg, den er da beschritten hat. Da dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben und auch im Gebet, im Opfern, im Bemühen, in der Heiligkeit selbst zu wachsen, ein Referenzpunkt zu sein.
Ich danke Ihnen vielmals, Pater Johannes, und bleiben wir jetzt gerade in dieser Zeit verbunden, wo es auf Weihnachten geht im Gebet. Das ist wichtig. Und so auch die Sakramente dürfen empfangen und dass sich eigentlich das Leben für unsere Seele, für unsere Menschen, aber auch für unsere Angehörigen, dass wir in dieser Hinsicht doch wieder besser Fuß fassen und auch besser kommunizieren können untereinander. Herzlichen Dank und vielmals vergelt's Gott.
Ja, Pater Johannes, das war sehr spannend und tiefgründig, wie Sie das erklärt haben. Herzlichen Dank. Jetzt, wir sind effektiv am Ende von der Sendung angelangt. Pater Johannes, Sie haben noch eine Internetseite, wo man Ihre Beiträge anschauen kann. Erwähnt, könnten Sie uns diese nochmals durchgeben?
Also es gibt, wenn man den 3-Minuten-Katechismus sich anschauen möchte, dann ist im Moment, die Seite wird bald überarbeitet werden und da sind alle Videos auch dort, kann man dort dann ansehen. Das ist www.3, also die Ziffer 3mc.me. Und für jene, die über die Pilgerreise mehr herausfinden wollen, es gibt auch ein Buch zur Reise, die finden das auf der Seite www.4kmh.com. Also 4 die Ziffer und dann kmh.com.
Wie genau heißt das Buch?
Das Buch heißt, der erste Band, der erschienen ist, heißt Tagebuch eines Jerusalem-Pilgers, 14.000 Kilometer, 14.000 Hunde, ein Priester. Und das ist der erste Band, der Weg nach Jerusalem. Und jetzt bin ich dabei, den zweiten Band fertigzustellen. Der soll dann im neuen Jahr erscheinen, wo dann die Rückreise ein Thema ist. Es ist ein Buch, in dem nicht nur viele, glaube ich, auch lustige Anekdoten sind vom Weg und auch viele über Hunde, die mir da so unterwegs begegnet sind, sondern auch zu jedem Sonntag eine kurze Predigt verfasst ist. Es ist also auch vielleicht ein geeignetes Geschenk für den einen oder anderen, der jemandem etwas mit auf den Weg geben möchte, der vielleicht noch nicht so tief im Glauben steht und der dann auf diese Art und Weise trotzdem ein bisschen Katechese bekommt, wenn er sich die Mühe macht, die Sonntagseinträge zu lesen.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Pater Johannes, auch für Ihre Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wir haben wieder sehr viel erfahren über einen Subregens im Wienerwald und einen Medienschaffender. Und ja, so wünsche ich Ihnen und dem ganzen Priesterseminar eine schöne, also vorerst eine gnadenreiche Adventszeit und dann ein schönes Weihnachtsfest. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Projekte reichen Gottessegen, jetzt auch für den zweiten Band über die Pilgerreise, der Sie rausgeben werden. Einfach reichen Gottessegen für alles, was Sie machen. Danke vielmals, Pater Johannes.
Segne es Gott und ich gebe gerne noch den Segen.
Gerne, ja, Pater Johannes.
Radio Maria Schweiz. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel, der erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, eurer heiligen Namenspatrone, eurer Schutzengel, segne, stärke und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.